Ja, herzlich willkommen im Textlabor-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Daniel Niemann von der DATEV. Und wir wollen heute über das Thema E-Rechnung sprechen. Ja, herzlich willkommen, Daniel.
Hi, moin.
Moin, grüß dich. Stell dich doch gerne mal den Zuhörern vor, damit die überhaupt wissen, wer du bist.
Ja, hallo, mein Name ist Daniel Niemann. Ich bin tätig für die DATEV als Mitgestalter im Außendienst, betreue so rund 100 Steuerberatungskanzleien im Raum Köln. Und mein Thema ist das Thema Digitalisierung, digitale Transformation von Steuerberatungskanzleien. Da schreibe ich jetzt auch seit etwa 3 Jahren regelmäßig eine Newsletter auf LinkedIn. Das ist genau zu den Themen. Also das ist was dich in deiner Praxis auch täglich umtreibt. Das sind genauso die Themen, die mich mit beschäftigen. Deswegen finde ich super, dass wir heute in diesem Podcast drüber sprechen.
Ja, absolut, absolut. Ja, vielleicht zu unserer Historie. Wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange. Wir hatten eben schon mal drüber gesprochen. Ich meine seit 2013, 2014 ungefähr. Zu dem Zeitpunkt war ich noch bei einem großen DATEV-Systempartner angestellt. Und wir waren auch schon zusammen in Kanzleien vor Ort und haben die zusammen beraten. Genau, und das Thema E-Rechnung ist dieses Jahr nochmal auf einer Veranstaltung aufgekommen, wo wir beide uns auch dann wieder getroffen haben und wo wir uns über das Thema E-Rechnung, Kundenerfahrung, Praxiserfahrung ganz besonders dann unterhalten haben und gesagt haben, boah, lass uns dann doch mal ein paar Monate Praxiserfahrung mehr sammeln und so Richtung Jahresende dann zusammen mal einen Podcast aufnehmen, um das Thema nochmal zu besprechen.
Jetzt machen wir es auch. Genau.
Ja, genau, jetzt machen wir
es. Wir waren direkt wieder am Thema drin, das fand ich schön. Also wir haben uns ja über Jahre immer mal wieder vielleicht gesehen oder mal irgendwo gesprochen. Aber dass wir doch trotz nach so langer Zeit so wieder direkt in der Verbindung waren und wir haben echt irgendwie ein Wort ergab das andere, das hat man direkt gemerkt dann dieses Jahr und war sehr schön und genau, cool, dass wir das zusammen jetzt im Podcast machen.
Ja, absolut, absolut, freut mich auch. Genau, wir haben uns ja zu Beginn ein paar Gedanken gemacht, über welche Themen wollen wir sprechen, was interessiert einen Zuhörer. Gerichtet ist das Ganze natürlich an unsere Kunden und unsere Zielgruppe, das sind ja primär Steuerkanzleien, aber auch normale Unternehmer, die sich die Frage stellen, was ist eine E-Rechnung, ab wann muss ich was machen, welche gesetzlichen Voraussetzungen gibt's da und was kann ich in der Praxis tatsächlich? Das fehlt mir ab und zu in so Artikeln manchmal ein bisschen, da steht immer nur, ja, Gesetz hier und das musst du und das solltest du, aber wie der Unternehmer das in der Praxis jetzt umsetzen kann, ich sag mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was wichtig ist, das fehlt mir oft. Deswegen ist es mir heute besonders wichtig, dass wir darüber sprechen. Genau, aber der 1.1.25, da soll das ganze Thema ja starten. Genau, mit dem Rechnungseingang quasi, also mit der Empfangspflicht. Ja, man kann ja grob sagen, eigentlich reicht ja auch eine E-Mail-Adresse dafür, richtig?
Die Mindestanforderung wäre das, ja. Hat nur einige Tücken, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf, ne? Weil du eigentlich kannst das Thema ja so in 2 Bereiche aufteilen. Du hast den Eingang, Rechnungseingang ab 1.1.25. Beim Versand ist noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, deswegen ist auch die Prio gerade bei allen auf das Thema sicherstellen, dass dieser Empfang läuft. Weil E-Mail-Adresse reicht, aber es gibt ja bei der E-Rechnung diese Formate X-Rechnung oder Zugpferd. Zugpferd ist dann PDF mit einer XML-Datei. Und das fängt ja schon da an, wenn du jetzt, sagen wir mal, ab Januar, Februar 2025 eine X-Rechnung erhältst per E-Mail, dann ist das im Endeffekt, sind das nur strukturierte Daten, die kannst du halt gar nicht lesen. Du kannst sie weder prüfen, noch die anzeigen lassen oder geschweige denn bezahlen. Und da geht's halt darum, dass du das irgendwo lesbar, visuell lesbar machst und dass du einfach ja ab dem 1.1.25 oder wenn ihr den Podcast jetzt schon im Jahr 25 hört, dass ihr euch über das Thema eben auch Gedanken macht. Wie kann ich das sicherstellen? Und da unterstützt ihr ja auch dabei.
Ja, genau. Also wir empfehlen auch tatsächlich, was den Empfang angeht, ja auch eine Rechnungs-Ad-Adresse anzulegen. Ja, wenn man das jetzt noch nicht hat oder eine Buchhaltungs-Ad, wie auch immer man das eben präferiert, wo man auch schon alle seine Lieferanten und Stakeholder informiert, dass die Eingangsrechnung bitte an diese Adresse gesendet werden sollen, dass sie schon mal digital dort zentral ankommen. Und bei einem Rechnungseingangsprozess ist es ja oft so, dass da oftmals Chaos herrscht. Ich kriege das über 3 verschiedene E-Mail-Adressen, 20 Plattformen und so weiter, dass man das schon mal so ein bisschen strukturieren kann. Genau, vielleicht ein bisschen aus der Praxis heraus. Wir haben unsere Kunden von der InnoLab IT ja auch schon auf das Thema ja vorbereiten wollen, haben ein Anschreiben entwickelt, womit die Steuerkanzleien ihre Mandanten auch informieren können. Das haben wir bewusst auch kurz und knapp gehalten, Was haben wir da noch mit eingebaut neben den gesetzlichen Anforderungen und der quasi der Erläuterung, was für E-Rechnungsformate es gibt, ist dort eben nochmal das Thema Unternehmen online aufgelistet. Ja, das ist ja auch zentraler Punkt in der digitalen Finanzbuchhaltung, was die meisten Kunden eben auch nutzen möchten. Ist da nochmal quasi für das Mandat, das noch kein Unternehmen online nutzt, kurz und knapp die Vorteile dessen erläutert, dass es auch viele Probleme eben in diesem Zusammenhang mit lösen kann. Gerade, du hast es eben angesprochen, Anzeigen von E-Rechnungen und so weiter. Später reden wir noch über den Versand, was ja auch dann eben möglich ist über die DATEV-Lösung. Genau. Und ja, viele Kunden haben schon per Newsletter etc. ihre Mandanten informiert. Ja. Und ich habe mit denen auch schon gesprochen, wie so die Rücklaufquote war. Mhm. Denn teilweise standen die auch eben als Ansprechpartner dabei, weil wo die Kanzleien, die meiner Erfahrung nach ihre Mandanten noch nicht informiert haben, Angst haben, warum sie es noch nicht rausgeschickt haben, ist, ja, wir haben jetzt heute, wo wir die aufnehmen, den 25. November, das heißt wirklich Jahresendspurt, ja, für Steuerkanzleien im Endgeschäft. Und du weißt ja, wie die von der Arbeitsauslastung quasi aussehen momentan. Und wenn die jetzt ein Newsletter rausschicken, wo die sagen, gesetzliche Anforderungen ab nächstes Jahr, 3 Seiten lang, dann wissen die, dass die Mandanten wieder mit, keine Ahnung, 10 Fragen pro Mandant irgendwie auf die zukommen. Mhm. Ja, und dann nochmal zusätzliche Arbeit auf die zurollt, wo die gar keine Zeit für haben. Und das ist so ein bisschen die Erfahrung, dass die teilweise noch Angst vorhaben, weil die vor dieser Welle einfach Respekt haben, glaube ich. Und deswegen sind die immer froh, wenn ein Ansprechpartner wie wir beispielsweise oder die DATEV direkt drinsteht, wo man sagen kann, melde dich dort, erhalte dort erstmal ein unverbindliches Analysegespräch, was man machen kann, das heißt, wie arbeitest du aktuell, was wäre gegebenenfalls die beste Lösung, ja, Stichwort Unternehmen online schon wieder, ja, und in welcher Reihenfolge können wir vorgehen, um dich als Mandant eben auf die sichere Seite zu bringen. Und genau, was würdest du sagen, wie ist so die Rücklaufquote von den Kanzleien, die ihre Mandanten bereits informiert haben?
Schätze mal 15%.
Ja, teilweise noch drunter.
Tatsächlich. Okay.
Also, mhm. Wir haben Kunden, da ging die E-Mail an ungefähr 3.500 Mandate raus. Mhm. Und da war die Quote auch deutlich unter 10%. Ja, also deutlich unter 10%.
Ich glaube auch, dass es ja so ein Change-Thema ist, ne? Also das, sagen wir, du hast jetzt deinen Prozess im Unternehmen. Der läuft irgendwie vielleicht mehr recht als schlecht, mehr schlecht als recht, wie auch immer. Er läuft irgendwie, auf jeden Fall läuft er so, und da will ich ja auch nicht da irgendwie was anpacken oder was verändern. Und das ganze Thema E-Rechnung ist ein Change-Thema, was auch mit Ängsten verbunden ist, was man auch ernst nehmen muss. Aber ich glaube, deswegen ist es so ganz, ja, ne, läuft ja weiter. Und wenn ich als Mandant das Unternehmen da auch so halbwegs mit zufrieden bin, weshalb soll ich da was dran ändern? Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb die Kanzleien in den letzten Jahren daran gescheitert sind. Vielleicht, weil sie nicht ganz selbst davon so 100% überzeugt waren. Oder weil eben ja dieses, diese Hürde dann zu hoch war, das dann auch blockiert wurde. Und da muss man, glaube ich, einfach offen drüber sprechen, wo liegen die Chancen da drin. Das ist ja nicht nur, einige nehmen es vielleicht als Gängelei oder jetzt kommt wieder was Neues, ne? Die nächste Bürokratieaktion, habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen. Das ist es. Ja. Man kann das so sehen oder man kann es halt sagen, ich nehme das als Chance, jetzt meine Prozesse im Unternehmen zu verbessern, sei es in der Kanzlei oder auch beim Mandanten. Und das vielleicht auch gemeinsam mit euch oder mit der Kanzlei zusammen zu gucken, wie können wir die Prozesse hier optimieren. Und da steht auch ganz unheimlich viel Potenzial drin in dem ganzen Thema.
Ja, absolut. Absolut.
Aber dass da so wenig Rücklauf kommt, glaube ich, das verstehe ich, ja. Das heißt, die Kanzleien müssen da schon viel machen. Eine Lösung könnte ja sein, man nutzt auch vielleicht einen Service-KI-Bot, DATEV hat den isa.datev.de, kann jeder mal, können wir vielleicht in die Shownotes mit reinpacken, den kann jeder mal ausprobieren. Wenn ich jetzt e-rechnungspflichtig, muss ich e-Rechnung empfangen ab 1.1. Wie sieht's bei mir aus? Ich bin Vermieter, ich habe mit Gewerbevermietung, ich bin Arzt, wie sieht's da aus? Also für all diese Fragen, die werden wir heute im Podcast gar nicht klären können von der Zeit, schaut mal in diesen Service-KI-Bot rein. Für jedermann dort zugreifbar oder kann jeder nutzen.
Ja, genau. Wie der Allwissende, dem man einfach ein paar Fragen stellen kann, dann hat man schon mal vieles beantwortet, genau. Hoffentlich, und kann beruhigt sein. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Mhm. Magst du den Zuhörern mal erklären, warum gibt es diesen? Du hast schon Bürokratie und so weiter erwähnt. warum gehen wir überhaupt Richtung E-Rechnung? Warum führen wir das überhaupt ein? Wozu der ganze Kram?
Ja, genau. Die Frage ist berechtigt, ne? Weshalb? Und viele sagen ja auch, ja gut, ist ein nationales Thema, dann wäre das ja alles sowieso die Frage, wie das jetzt alles kommt mit der neuen Regierung und, und. Nee, es ist halt eine EU, ein EU-weites Thema, ein Entscheid, der in der EU getroffen wurde, ist auch geplant, das eben auch in mehreren Ländern auszurollen. Es gibt ja schon Länder, die das System E-Rechnung schon haben, wie Italien beispielsweise, da läuft das Ganze ja schon. Und die Idee ist einfach, und da ist jede Regierung, möchte das jede Regierung natürlich auch als Ziel haben, mehr Steuereinnahmen zu bekommen. Und die E-Rechnung ist ein Grund halt, um die den Umsatzsteuerbetrug einzudämmen. Und der ist halt sehr, sehr hoch. Und da möchte man einfach versuchen, über ein Tax Reporting, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, in dieser Weiterentwicklung auch beim Thema E-Rechnung, dass man eben zukünftig über Portale die Rechnung austauscht und dann auch automatisch die Umsatzsteuer darüber eben gemeldet werden soll. Und dann hätte man ja ein transparentes System, wo man eben sieht, ne, wer verkauft an wen, wie viel Umsatzsteuer wird dort fällig. Und dann wird das Ganze darüber laufen. Und das soll halt eben harmonisiert werden. Das ist also kein deutsches Thema, wo man sagt, naja gut, das kommt jetzt sowieso wahrscheinlich nicht, sondern das ist halt eine ja EU-weites Thema. Und von daher wird das jetzt auch kommen. Und einige sagen auch, dauert noch zu langsam, weil wir halt diese Übergangsfristen haben beim Versand. Da gibt es also auch Stimmen, die sagen, warum macht man es jetzt nicht noch strenger, dass sie noch schneller reinkommen. Aber ich glaube, wir müssen auch als Gesellschaft und wir müssen eben ja mehrere Unternehmen mitnehmen auf diesem Weg. Vielleicht haben wir deswegen auch diese Übergangsfrist. Aber beim Empfang, wie du es schon gerade gesagt hast, der 1.1.25 ist das Thema und ich muss da irgendwo in der Lage sein, E-Mails oder E-Rechnungen empfangen zu können. Was ist denn vielleicht keine E-Rechnung? Nochmal so ein bisschen so die Basics. Also im Gesetz sieht man häufig liest man von dem Thema sonstige Rechnung. Also sonstige Rechnung ist eben Papier, ist eine PDF oder es hat eine Excel-Datei. Das ist eine sonstige Rechnung. Und wohingegen die E-Rechnung, wie eben schon beschrieben ist, eben eine X-Rechnung beispielsweise, strukturiertes Format oder eben eine Zugpferddatei, PDF mit diesem Format. Die meisten Kanzleien sind ja auch bei dem Thema, dass sie sagen, wir wollen ein bisschen vorangehen. Wir schicken jetzt auch beim Rechnungsausgang unsere Rechnung als E-Rechnung. Die nutzen in der Regel das Zugpferdformat. Weil es auch den Vorteil hat, es kann ja auch von Privatpersonen gelesen werden, die jetzt, sagen wir, nicht mit dem Thema E-Rechnung zu tun haben. Die bekommen dann die PDF sozusagen mit diesem Dateianhängsel dabei. Stört die ja gar nicht, aber die können es halt lesen. Bei der X-Rechnung wäre das wieder so ein Problem. Deswegen, die meisten gehen da auf Zugpferd. Oder wie ist bei dir so das Feedback?
Ja, absolut. Also nahezu 100% Zugpferd tatsächlich. Wie gesagt, das Einzige, was die Ausnahme darstellt, sind öffentliche Auftraggeber. Mhm. Aber da gibt es ja auch schon seit, ich glaube, 2020 da ein Gesetz, das eben vorgeschrieben hat, da bereits digitale Rechnung zu verschicken. Von daher, aber alle, die mit öffentlichen Auftraggebern nichts zu tun haben, die werden wahrscheinlich primär Zugpferdrechnungen erhalten und auch versenden aus ihren Systemen. Von daher ist es, ich sag mal, halb so wild, ja, weil immer noch der Sichtbeleg in Form einer PDF dabei ist. Von daher finde ich das gar nicht jetzt so schlimm. Hat halt aber Vorteile, ich sag mal, beim Auslesen einer Rechnung, wenn der strukturierte XML-Datei dahinter steht, wo man immer genau weiß, da ist jetzt die Rechnungsnummer, Betrag, Steuersatz und so weiter, dann funktionieren auch Systeme, ich sage jetzt mal, ne, Beispiel wieder Unternehmen online, wenn das nicht per OCR-Erkennung funktioniert, ja, wo der wirklich versucht, zu erkennen, was ja auch schon in der Praxis gut funktioniert, muss man sagen.
Ja.
Aber ich sag mal, die Quote, dass es zu 100% richtig ist, die hast du natürlich bei so einem strukturierten Format nochmal deutlich, deutlich mehr. Ja.
Genau, das hat ja diese genau Ausprägung für die Finanzbuchführung. Also je mehr die Kanzleien in PDFs oder besser E-Rechnungen reinbekommen in ihr System, desto besser läuft auch und qualitativ besser die Buchführung. Also ohne Fehler, weil, wie du beschrieben hast, dann ist ja der Restrechnungsdatum, Rechnungsnummer ist ganz klar definiert. Und wird eben nicht optisch ausgelesen und dann das Ganze nochmal mit einer KI verknüpft, Stichwort Automatisierungsservices, dann haben wir ja sowieso schon X% klar drin als Informationsinhalt. Und das, was da gekauft worden ist, das kriegen wir über die KI noch raus. Und dann ist eigentlich, ändert sich ja dadurch auch vielleicht eine Rolle, ist das nicht Thema für heute unbedingt, aber die Rolle des Mitarbeiters in der Finanzbuchführung mehr noch hin zu einer qualitativen Arbeit. Also das heißt, Qualitätskontrolle, passt das? auch zu gucken, Haftungsthemen dort mir anzuschauen, aber weniger die Erfassung. Also ich muss weg von der Erfassung hin zu einer fachlichen Arbeit.
Genau. Ich habe letztens mit einer Steuerberaterin noch gesprochen, die werden wir wahrscheinlich auch bald im Podcast haben, die auch gesagt hat, bei ihr hat sich die Sicht auf Bewerber auch geändert, auf was sie jetzt achtet, welche Skills ein Bewerber heute schon mitbringen muss. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, eher dieses Nachprüfen, Kontrollieren, anstatt das reine Erfassen, ja, weil die schon voll digital natürlich ist. Mhm. Genau. Ich würde jetzt mal kurz zum Thema schwenken. Ich glaube, wir haben auch schon erwähnt oder du hast vielmehr erwähnt, warum man das als Chance und nicht als Pflicht sehen sollte. Das sollte jedem klar sein. Ich würde mal auf die Praxistipps eingehen, in welcher Reihenfolge man jetzt was, wenn ich jetzt Unternehmer bin und mir die Frage stelle, was muss ich jetzt machen? Ja, da würde ich tatsächlich als ersten Punkt sehen, wie eingangs auch schon erwähnt, Rechnungsempfang sicherstellen. Das heißt, jetzt schon eine Rechnungs-Ad-Adresse anzulegen, die Lieferanten zu informieren, anstatt das über x verschiedene E-Mail-Postfächer und Portale machen zu lassen. Und dahinter dann gekoppelt, das ist immer natürlich, wir sind auch eine IT-Firma, der Appell der rechtssicheren E-Mail-Archivierung. Da nochmal eine kurze Anekdote, ein Backup des Systems. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Backup von meinem Server, der noch lokal hier steht, oder aber ich habe in Outlook meine Ablagestruktur, da ziehe ich das doch rein und dann ist es ja in der Datensicherung mit drin. Das ist keine revisionssichere E-Mail-Archivierung, wie der Gesetzgeber das vorschreibt und wie es in den GOBDs drin steht. Ja, das ist nicht der Fall. In der Regel brauche ich da eine Zusatzsoftware für, ja, die das Ganze eben direkt am Exchange-Server quasi abgreift und die Unveränderbarkeit, das bedeutet der Revisionssicherheit, eben auch gewährleisten kann. Das hat ja verschiedene Hintergründe, wir brauchen nicht auf alle eingehen, aber das sollte ich definitiv prüfen. Habe ich ein revisionssicheres E-Mail-Archiv, wo diese Belege dann auch eben dort landen und dann ja beispielsweise zu Unternehmen online hochgeladen werden können. Dann mangelt es vielen Unternehmern noch an dem Thema Rechnungsschreibungsprogramm. Ich höre ganz oft noch, wir schreiben die Rechnung in Word, in Excel oder sonst wie. Ja, das ist ja auch das Thema mit der fortlaufenden Rechnungsnummer etc. Ja, also die formalen Bedingungen, die eine Rechnung eben auch erfüllen muss, finde ich ein Riesenthema. Und elektronische Zeiterfassung, Reisekosten, ja, da sind sehr, sehr viele Unternehmen, unserer Erfahrung nach, noch gar nicht gut aufgestellt. Und ich frage mich immer, wie kann man ohne arbeiten? Wie kann man es nicht haben? Aber die Erfahrung zeigt, gut, wir sind zwar eine IT-Firma und ich sag mal, von der Anfang-Mitte-30-Generation noch etwas jünger dabei, aber nichtsdestotrotz sind das Themen, wo man darauf achten sollte, dass man sowas hat und dass das mit den Prozessen eben einhergeht, auch mit dem Austausch der Kanzlei, weil wie eben erwähnt, ne, Zeiterfassung, aber auch Reisekosten, die spielen zum Beispiel wieder für den Lohn eine extrem große Rolle. Ja, wie kriege ich die ganzen Bewegungsdaten denn in die Kanzlei rein, die ja in der Regel auch die Löhne für uns macht? Ja, und wie kommen die Auswertungen dann wieder raus? Also es sind so viele Themen.
Genau, die Daten muss ich ja einmal erfassen, also in einem System, und dann sollten die rübergehen. Und das, da so ein Bewusstsein zu schaffen, auch jetzt, wenn wir in die Kanzlei gehen, zu gucken, wie sieht der Prozess beim Unternehmen aus? Weil häufig wird ja nur geschaut, die Unterlagen kommen jetzt monatlich rein beispielsweise, das werden die verbucht, jetzt gehen die wieder zurück, die Auswertung. Aber was eigentlich davor passiert? Also was macht das Unternehmen? Welche Listen haben die vielleicht noch? Auf welche Auswertung legen die Wert? Wie wird im Unternehmen bezahlt? Wie wird der Beleg freigegeben? Wie sieht dieser Prozess aus im Lohnbereich? Genau das gleiche Thema. Häufig hat man sich einfach so daran orientiert und ja, dann haben wir halt 10 Lösungen, 11 Lösungen, die wir irgendwie rein integrieren. Und da merke ich jetzt auch gerade so einen Wandel, dass wir kannst dann sagen, wir geben jetzt den Prozess vor. Das vielleicht passt dieses Mandat nicht mehr zu unseren Prozessen. Da müssen wir jetzt auch ganz klar mal sagen, wir sehen den Markt ja auch aktuell, dass da einige auch den Schlussstrich ziehen und sagen, dann geht's halt nicht weiter. Also wenn sich da jemand dann sperrt, werden auch gleich drauf kommen, es gibt ja auch kein Entrinnen davon von der E-Rechnung. Es wird so oder so kommen, die nächsten Jahre. Und ja. Wenn ich mich jetzt versperre und sage, jetzt mache ich alles nicht mit, dann ist auch die Konsequenz irgendwann, gut, kein Vorsteuerabzug, dann nehme ich halt, dann muss ich irgendwo das Unternehmen bald einstellen, wenn ich im Unternehmen bin. Das heißt, wir müssen halt gucken und da liegt ja auch eine große Chance. Da sind auch die Mandanten im Unternehmen dankbar, wenn jetzt die Kanzlei aus ihrer Erfahrung heraus sagt, hier, schau doch mal, du kannst doch beispielsweise, und das kommen wir vielleicht wieder zurück auf Daten von Unternehmen online, für diesen Rechnungseingang bist du schon mal safe. Du kannst damit die Belege revisionssicher archivieren. Du hast also diesen Belegfluss zum Steuerberater. Das ist ja meistens gar nicht das Thema des Unternehmens, sondern eher schon davor angefangen, wie werden Belege freigegeben, über welche Tische läuft das vielleicht bisher manuell. Das kann man digital steuern, der Belegfreigabe. Wie wird bezahlt? Ne? Ich kann, viele sagen, ach, jetzt gibt es so hohe Bankgebühren, also wieder in der Kanzlei gesprochen, hohe Bankgebühren. Ich kann es aber auch bei Unternehmen online machen, dass man darüber die Zahlungsdaten eingibt und eine Verbindung herstellt und auch darüber die elektronischen Bankkontoumsätze reinzieht. Ne? Also da wird so viel neben dem Prozess hergearbeitet, auch was den Austausch und Auswertung angeht. Aber wirklich mal sich hinzusetzen und zu gucken, welche Vorsysteme hat der Mandant? Mit welchem Rechnungsschreibungsprogramm arbeitet er? Welches ERP-System hat er? Und dann darüber, also, und dann gemeinsam zu überlegen, komm, wie können wir diesen Prozess etwas besser, wo sind aktuell so die Schmerzpunkte und wie können wir diesen Prozess besser handhaben? Und da gemeinsam dran zu arbeiten. Es gibt da nicht die Lösung für alles. Es gibt es halt nicht. Aber es gibt einen ganz großen Werkzeug, einen Baukasten, den wir nutzen können. So, und da unterstützt ihr, da unterstützt die DATEV. Und dann kann man es gemeinsam mal probieren, auch einfach mal austesten. Wir sind ja hier im Labor, also einfach mal so ein paar Flüssigkeiten zusammenmischen, ausprobieren, austesten und dann komme ich vielleicht auf einen genialen Einfall.
Ja, absolut. Genau die richtige Vorgehensweise, die wir auch immer empfehlen, was du gerade gesagt hast, ne, sich die Prozesse beim Mandanten nochmal anzuschauen, zu analysieren. Meine Empfehlung ist jetzt gerade auch bei Kunden, die jetzt viele Jahresendgespräche führen, ja, auch aufgrund der Rückmeldequote, die wir eingangs angesprochen haben, die Leute nochmal persönlich, ja, weil wenn ich den Leuten das persönlich, ja, face to face nochmal erzähle und auf das Thema eingehe, dann weiß der Mandant, es scheint dringend zu sein. Und dann einfach so ein paar Fragen nochmal mitzunehmen, um zu sagen, okay, wie machst du das? Ja, und das dann mal quasi zu erfassen. Man muss sich das, man muss natürlich nicht am Ende als Steuerberater, als Steuerberaterin sich um die ganzen Prozesse bei Mandanten kümmern. Da haben die Zeit nicht für, ganz offen
gesprochen. Stimmt, ja.
Ja, die saufen ja jetzt schon ab. Ja, aber da eben einen Partner sich zu suchen, ja, wir machen das für viele Kunden von uns, die sagen, pass auf, ich habe mit Mandanten gesprochen, die werfen uns die rüber, hier Kontaktdaten, ruf die an und kümmere dich drum, optimier die quasi kurz und knapp. Ja, dann sind die quasi schon fertig. Wir gehen die an und wir führen diese Vorgespräche mit denen. Weil wir die Prozesse in der Kanzlei schon kennen, beispielsweise wissen wir, die arbeiten mit EU-Komfort, die arbeiten mit Unternehmen online, die Arbeitsweise generell und wie muss der Mandant jetzt umgestellt werden, um zur Kanzlei zu passen.
Das heißt, genau, ihr seid ja immer im Gespräch auch mit den Mitarbeitern, sorry, der Kanzlei und, ja, und wisst genau, sagen wir, Buchungsverhalten. Also es muss aber wichtiger sein, dass ihr mit den Kanzleimitarbeitern kommuniziert, um dann auch richtig beraten, weil ich glaube, ganz raus ist man noch nie als Kanzlei, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, mach alles. Und ihr kümmert euch, sondern ihr habt auch trotzdem weiter diesen Draht in die Kanzlei, oder?
Ja, genau. Wir sehen das immer als Sparringspartner. Wir machen schon den Großteil für die Kanzlei. Das, was ich jetzt letztens zum Beispiel noch gemacht habe, ist auch zwei Leute, habe ich mal die FIBU-Sachbearbeiterin und die Lohnsachbearbeiterin geschnappt, nachdem ich ungefähr eine Stunde mit Mandanten einen Termin gemacht hatte, wo ich die ganzen Prozesse, wie ihr aktuell arbeitet etc. mal aufgedröselt habe und quasi meine Empfehlung dann ausgesprochen habe. Ich habe das so ein bisschen schriftlich zusammengefasst, habe da einen Termin mit der Kanzlei gemacht und da haben wir einen Call für eine Viertelstunde aufgesetzt, wo ich gesagt habe, pass auf, der Mandant arbeitet aktuell so und so. Meine Empfehlung war jetzt, die Prozesse dahingehend umzustellen. Da war jetzt tatsächlich dann, das waren zwei Unternehmen, ja, beide auf Unternehmen online umzustellen, Rechnungseingangsprozess, da sind wir schon bei Praxistipp Nummer 2, den baue ich jetzt hier quasi einmal ein, ja, Unternehmen online einführen, Belegverarbeitung optimieren, das ist das Rechnungseingangsprozess erstmal optimieren, weil auch tatsächlich viele Portale, wo händisch runtergeladen wird, das kann man automatisieren, ja, und auch verschiedene E-Mail-Adressen, wo die Belege landen, händisch und manuell hochgeladen werden in Duo. Ja, da kannte man tatsächlich noch nicht mal das Feature Mail-Upload, ja, wo man das ja an die Daten einfach auch per E-Mail weiterleiten kann, damit es dort landet. Die Banken waren nicht angebunden, ja. Und die Löhne wurden auch noch manuell bezahlt, anstatt das mit der Zahldatei zu machen, die man in Unternehmen online ja auch bereitgestellt bekommen genau. kann und mit einem Klick die Löhne an die Bank senden kann. Fertig. Ja, und nachdem wir da durch waren, hat der Mandant von sich aus gesagt, als wir dann über den Rechnungseingangsprozess alleine gesprochen haben, boah, wenn wir das so umstellen, dann habe ich mir x Stunden im Monat gespart. Also dem wurde selber während der Beratung bewusst, was er selber davon hat und war dementsprechend auch sehr motiviert, zu sagen, boah, lass uns doch zeitnah da dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Termin finden, Anfang Dezember. Und die Absprache lag eben einfach dahingehend, dass ich gesagt habe, mein Vorschlag wäre, das jetzt so und so umzusetzen. Und beide Sachbearbeiterinnen in dem Fall haben sich tierisch darüber gefreut und gesagt, ja, das macht definitiv Sinn. Das wird uns beiden die Arbeit auch in der laufenden Finanzbuchhaltung und im Lohn, ich sag mal, erleichtern, weil wir die Daten einfach viel besser, wir müssen nicht viel in den Belegen hinterherlaufen. Ja, dadurch, dass man sowas eben auch automatisieren kann, habe ich weniger auf dem Konto 15,90 oder 13,70 hängen, was der Mandant mühselig, mühselig quasi nachzureichen hat. Und der Mandant ist auch zufriedener, weil der Mandant hat da auch keinen Bock drauf. Ja? Und das ist quasi dann Schritt 2. Das heißt, wir gucken uns an, wie schreibst du deine Rechnung, wie bearbeitest du deine Belege, wie bezahlst du die und so weiter, wirklich ganz tief. Schauen wir uns das Thema an. Und dann sind die Vorschläge, die wir unterbreiten, tatsächlich mandatsspezifisch. Ja, genau. Aber da gibt's auch nicht wieder the only way. Da gibt's verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und so ist es halt dann eben da auch. Und deswegen musst du auch jeden Mandanten leider Gottes, auch wenn es zeitintensiv ist, individuell beraten und an die Hand nehmen, weil unterschiedliche Branchen, ja, der eine ist viel unterwegs und ist eher auf den Upload der Thermobelege und Quittungen dann von unterwegs aus angewiesen. Der braucht so eine Upload-Mobil-App zum Beispiel. Mhm. Ja. Der eine sagt, boah, nee, brauche ich gar nicht. Bei uns ist alles nur intern. Da muss es anders strukturiert werden und so weiter. Und viele haben ja auch schon ERP-Systeme zum Beispiel, wo Rechnungen drüber geschrieben werden. Die kaufen sich jetzt nicht noch ein weiteres Programm, wo die dann händisch irgendwelche Rechnungen schreiben. Wenn die ihr ERP oder ihre Handwerkersoftware haben, auch schon ein paar Mal gehabt, Handwerker auch ganz, ganz oft.
Ist quasi alles drin, aber es wird trotzdem noch einen Nebenweg genommen und wir setzen es dann neu auf, wir setzen die Stammdaten des der Kunden dann nochmal rein. Das habe ich damals schon in der Ausbildung mich hinterfragt, warum haben wir 3 Systeme, wo Stammdaten gepflegt werden? Ne, das ist doch so fehleranfällig. Ja. Jetzt ändert sich mal was. Wo ist das führende System? Ne? Also ich glaube, da kann man so viel machen und ich habe auch, was ERP-System sagt, das ist ein Fall gesehen von der Kanzlei, wo ein Mitarbeiter regelmäßig zum Mandanten hinfährt. Und dann wird eben, die haben ein großes ERP-System und da wird wenn der Mitarbeiter der Kanzlei kommt in die Räumlichkeiten, da wird eben, wenn alle Rechnungen ausgedruckt auf den Stapel, dann sitzt er da und bucht diese Rechnungen ein. Das Ganze wird auch gut bezahlt. Jetzt könnte man von draußen, also wenn jetzt nur, sagen wir, der Chef drauf guckt und sagt, Deckungsbeitrag jetzt für diesen seitens jetzt der Kanzlei passt, Mandant bezahlt die Rechnung auch in Ordnung. Die Frage ist halt nur, ist das ein nachhaltiger Umsatz? Gerade in Zeiten von E-Rechnung, ist das ein nachhaltiger Umsatz? Also kann ich, damit laufe ich doch jetzt spätestens in 3 Jahren komplett von Poller, weil ich einfach nicht die aktiven und die richtigen Themen nutze, die Schnittstellen nutze. Das ist ja manchmal gar nicht, manchmal ist es einfach gar nicht bewusst oder bekannt, dass es die Möglichkeiten gibt. Deswegen finde ich super, dass ihr das macht und gemeinsam mit der Kanzlei. Aber genau das ist es halt. Ne? Wenn ich eine Schnittstelle brauche ich in dem Fall keinen Automatisierungsservice. Also die KI, dann habe ich ja im besten Fall die Daten drin, strukturierte Daten drin mit einem Belegbild. Was brauche ich mehr? Mehr Infos kann ich auch nicht bekommen. Nur da, wo ich halt das nicht kann, da kann es super sein, ne? Einen Automatisierungsservice zu nutzen, wo ich Buchungsvorschläge auch automatisiert verbuchen kann. Und da ist so viel Potenzial drin. Also ich glaube einfach, ne, wenn man so dem Thema sich offen widmet und sagt, wir testen das mal, wir schauen mal gemeinsam drauf, wie du es gerade beschrieben hast, ist doch super, wenn der Mandant da so happy ist. Und ich glaube, da muss ich gerade seine Entscheidung mal treffen. Wollen wir das machen? Wollen wir diese Prozessberatung generell anbieten? Wollen wir das vielleicht mit einem Partner zusammen machen? Und dann machen wir es halt nicht. Aber das ist halt eine Frage, die man irgendwann klären muss. Weil ich weiß ganz ehrlich, die sich da komplett auch drauf fokussieren und sagen, wir haben da Spaß dran, wir machen das gerne und wir helfen auch dem Mittelstand, dass die ihre Kosten einsparen. Weil das ist auch jetzt Thema, ne? Mittelstandsindex von Data wieder rausgegeben. Teilweise gehen die Umsätze runter, Personalkosten gehen hoch. Und wir auch genau schauen müssen, wo wir auch so einen Drang haben, das jetzt zu machen oder ändern zu müssen. Das ist ja halt nicht mehr, das können wir uns auch nicht mehr erlauben. Also ich glaube, die Zeit haben wir halt nicht mehr. Das haben wir uns vielleicht ein paar Jahre jetzt geleistet, aber das geht nicht mehr. Sei es in der Kanzlei oder im Unternehmen. Wir müssen an diese Prozesse halt rangehen und wenn die es dann verstanden haben, da den richtigen Anpack zu haben, perfekt. Und das finde ich cool, dass ihr das ja, mit unterstützen, mit macht, weil ich glaube, diese Rolle ist sehr begehrt. Also es gibt halt wenig Mitarbeiter, die das können und auch wollen. Und da war jetzt auch mal so ein O-Ton von einer, habe ich jetzt bei einer Kanzleimitarbeiterin gehört, die sagte, na, ich habe mal Steuerfach gelernt und jetzt muss ich hier mit IT, mich mit IT beschäftigen. Ja. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder bleibe ich dabei und sage, ich habe das mal anders gelernt, jetzt hat sich die Welt um mich herum gedreht und ich bleibe in so einer Opferhaltung und vielleicht auch ein bisschen unzufrieden und ich weiß, die Welt dreht sich irgendwie weiter, bin aber nicht ganz happy damit. Oder ich versuche aktiv was dran zu ändern, zu sagen, okay, ich nehme meine Stärken, die ich habe, weshalb ich den Job mal begonnen habe, was mir Spaß gemacht hat. Das ist ja nicht alles weg, aber ich muss mich vielleicht ein bisschen neu fokussieren und sagen, okay, ich bilde mich in gewissen Bereichen fort, dass ich auch weiter gut arbeiten kann. Weil das sehe ich halt ganz häufig, dass eben eine Integration von Mitarbeitern aus Kanzleien, die nicht gut ausgebildet sind, die nicht digital arbeiten, das scheitert, wenn die in eine digitale Kanzlei kommen. Schon ganz häufig passiert und das möchte ich gerne vermeiden. Ich hätte gerne eigentlich von der Vision her, dass Kanzleileitung und Kanzleimitarbeiter, Mitarbeiterinnen daran gemeinsam arbeiten und da hat jeder eine Verantwortung. Also das ist jetzt nicht nur Chefsache oder auch Mitarbeitersache, sondern da muss eigentlich jeder gucken, ich muss die Mitarbeiter gut ausbilden für das Thema, für die nächsten Jahre. Und die Mitarbeiter dürfen sich auch nicht auf den Chef verlassen und alles in die Waagschale werfen und sagen, hier, lieber Chef, du machst jetzt vielleicht noch, du hast die Kanzlei noch 2-3 Jahre und dann bin ich mal auf dem Arbeitsmarkt und guck mal, was ich dann mache. Da werde ich mich komplett umschauen. Das wird nicht funktionieren. Die müssen jetzt daran an das Thema. Und leider ist es ja so, dass sie dann eben häufig gar nicht das Bewusstsein haben, dass da irgendwas nicht läuft. Und deswegen vielleicht jetzt eine Möglichkeit über diesen Podcast, wenn es als Mitarbeiter jemand hört oder auch als Kanzleileitung, doch zu, vielleicht jemanden hat aus dem Bekanntenkreis, den er dann am Abend drauf ansprechen kann. Ich meine, wir wissen alle nicht, wie die Zukunft sich weiterentwickelt, aber ich gehe davon aus, dass es zu Problemen führen wird, wenn das so weiter so gibt. Das wird nicht funktionieren.
Ja, es gibt ja auch schon bestimmte Themen, wo wenige noch, aus eigener Erfahrung, wenige Mitarbeiter auch sich weiterbilden wollen. Ja, um jetzt mal eins zu nennen, wäre der Buchhaltroniker zum Beispiel, da merkt man, es geht halt immer mehr ins Digitale und ins Schnittstellen Verständnis auch hin, ja, weil alles wird nun mal digitaler und geht halt nun mal mehr Richtung IT, das ist halt so. Und wie du schon sagtest, klar, ich muss es nicht tief oder en Detail wissen, aber ich muss es anwenden können, das reicht ja schon, genau wie mit KI. Ich muss nicht wissen, wie KI funktioniert, ich muss es nur anwenden können oder sollte es anwenden können, weil es ein erheblicher Gamechanger ist, was Zeitersparnis angeht, für verschiedene Bereiche. Ja, worauf ich eigentlich schon mal in Punkt 3 quasi hinaus wollte bei den ERP-Systemen, bei den Mandanten, ist, dass die, wenn die halt schon ERP-Systeme haben, ja, die auch dann natürlich schon seit x Jahren im Einsatz sind, Kontakt zu dem Softwarehersteller aufnehmen sollten, falls noch nicht bekannt ist, ob und wann dieser Softwarehersteller, der ERP-Software oder speziellen Branchensoftware von mir aus auch, gibt es ja sehr, sehr viele, wir haben eben Handwerk genannt, ob die auf das Thema E-Rechnung vorbereitet sind und dann mal zu hinterfragen, wann kommt das voraussichtlich, kommt das per Update, weil da habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Einmal hat eine Mandantin mich angerufen und gesagt, man hatte ihr ein Update für 6.000 Euro angeboten. Die muss jetzt überlegen, was sie macht, ob sie das komplette System wechselt oder ein Update für 6.000 Euro kauft. Weil die, ich sag mal, 2 Jahre vor der Rente stehen, wo die den Laden zumachen wollen. Die sagten, boah, jetzt nochmal kurz vorher so ein Invest in ein System, was wir auch nicht kennen, dann nochmal neu anzufangen, ist äußerst schwierig. Und die stehen jetzt vor einer großen Herausforderung. Ja.
Verständlich, genau. Da ja, muss man wieder echt nochmal neu gucken, vielleicht, um nochmal auf dem Marktplatz zu gucken. Was gibt es so an Lösungen? Ne? Genau, das ist ist gar nicht so einfach. Und du sagst, ne, einige sagen, ja, da ist, sagen wir, da fragen die man die Unternehmen bei ihrem Anbieter an, wie du es empfohlen hast. Und dann sagen die, ja, ist ja noch Zeit, deshalb kommen sie denn heute schon. Und dann gibt es auch Unternehmen, die sagen, ja, weil wir jetzt eine Lösung wollen, wir wollen jetzt das Thema anpacken, nicht erst in kurz vor Schluss. Weil dann kommen ja alle, das wissen wir auch. Dann werden alle kommen, dann werden alle auf den Plan gerufen werden. Da gibt es auch keinen Service mehr, da gibt es auch keine Leute mehr, die das einrichten. Also ich sollte schon, weil es ja eine zentrale Sache ist, mich darum kümmern und genau, wie du schon sagst, Kontakt aufnehmen mit dem Branchenanbieter. Und weil, wenn ich jetzt mit Excel und Word hantiere, kann ich auch, wenn ich jetzt Unternehmen online habe, einen Auftragswesen Next dazu buchen oder andere Systeme nutzen. Also da gibt's ja schon Mittel und Wege, genau, wie ich das halt anwenden kann. Ne? Und Ne, wichtig ist eben, dass man zukünftig auch E-Rechnung versenden muss. Also das ist ja das, ne, Empfang erst 1.25, Versand kommt dann in den nächsten Jahren, wird dann verpflichtend werden für alle Unternehmer. Und das heißt, da sind alle ja auch mit dabei. Also jeder muss sich dann mit dem Thema beschäftigen. DATEV bietet das halt eben schon an für die unsere Kanzleien, die können mit der DATEV-Eigeninitiation schon Rechnung schreiben, die jetzt noch gar kein System haben. Da gibt es DATEV-Kanzleimanagement für die ganz kleinen Kanzleien. Also gibt es auch eine Lösung schon. Und die Unternehmen können über Auftragswesen Next oder Mittelstand hat Rechnung schreiben, Mittelstand Faktura. Das ist alles schon drin. Also die wären auch an der Stelle safe. Und dann kommt es halt, vielleicht kommen wir später noch drauf, auf dieses Thema E-Rechnungsplattform, wie es dann halt zukünftig laufen kann.
Ja, genau. Ich würde die Punkte mal kurz zusammenfassen, genau, und eins aufgreifen, was du gerade genannt hast. Also Praxistipps wirklich für den Unternehmer. Rechnungseingangsprozess, also erstmal den Empfang sicherstellen. E-Mail-Adresse, Rechnungs-Ad, revisionssicheres E-Mail-Archiv. Nächster Schritt, prüfen, habe ich geeignete Programme für die Rechnungsschreibung, elektronische Zeiterfassung, Reisekosten und so weiter. Und ob es nicht Sinn macht, DATEV-Unternehmen online einzuführen, ja, wo ich eben Belege drüber verarbeiten kann, die Bank anbinden kann und generell das Thema FIBO-Digitalisierung nochmal angehen kann. Zusätzlich prüfen, kann ich Ausgangsrechnungen schreiben. Wenn ich die per Word und Excel schreibe als Unternehmer heute, würde ich dann eben auch gucken, ist Auftragswesen Next ja geeignet für mich? Passt das? Weil es ist eine gute Lösung, wo ich eben alles in einer Oberfläche habe und nicht nochmal irgendwie ein Zusatztool kaufen muss, wo ich wieder zusätzliche Daten exportieren und zum Steuerberater bringen muss. Da habe ich quasi all in one. Ja. Genau, und was den Versand dann eben von E-Rechnung auch angeht, bin ich ja da auch schon auf der sicheren Seite. Ja. Und wie gesagt, wenn ich ERP-Programme habe, prüfen, mit dem Softwarehersteller in Kontakt treten, ob der darauf vorbereitet ist und wenn nein, ja, was ich dann machen kann. Dann muss ich mir andere Optionen suchen. Und genau, das bringt mich nochmal zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, E-Rechnungsplattform. Jetzt haben wir viel über Unternehmen online geschrieben. Ich kann Belege darüber auch, wie gesagt, empfangen, ja, bearbeiten, bezahlen, revisionssicher speichern, verarbeiten. Ich kann Ausgangsrechnungen schreiben. Wofür jetzt nochmal eine Plattform zusätzlich? Also wo ordne ich die ein und wofür ist die eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich finde, du hast auch am Anfang gesagt, du empfiehlst ja den Unternehmen, diese Rechnungs-Ad-Adresse anzulegen, dass sie das diese Adresse mit ihren Lieferanten weitergeben und dass wir dann eben über DATEV Upload Mail einen direkten Versand haben ins Unternehmen online. Das ist vielleicht nochmal ganz kurz diese Funktion. Man kann dem je Belegtyp eine E-Mail-Adresse generieren und wenn ich diese Adresse anspreche, kann ich auch mit einer Outlook-Regel machen. Sobald da eine E-Mail ankommt, wird das automatisch weitergeleitet ins Unternehmen online. Also kann ich genau diesen Belegfluss digital steuern. Ist für uns ein guter Weg, also deutlich besser, als wenn ich es nur per E-Mail mache, weil dann haben wir das ganze Thema Archivierung nicht. Du hast gerade das Thema GBD-konform angesprochen. Ich muss die Daten ja auch revisionssicher archivieren und das kann ich mit Unternehmen online. Also wenn die dann in Unternehmen online sind, dann sind die Rechnungen da im Originalformat, sind nicht verändert worden und sind eben sicher drin. Das ist so der Prozess, der auf jeden Fall gut ist. Was wir aber auch sehen, ist halt generell dieser E-Mail-Weg ist auch unsicher. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch einige Betrüger auf den Plan rufen, die versuchen, gefälschte Rechnungen, gefälschte Dateiformate in Umlauf zu bringen, Phishing-Mail zu verschicken. Deswegen ist halt dieser E-Mail-Weg immer mit so einem kleinen Fragezeichen versehen. Wenn ich mich also, heute schon aufstellen möchte und zukünftig aufstellen möchte, wäre die Empfehlung, sich mit der Plattform auseinanderzusetzen, also die DATEV-E-Rechnungsplattform, weil, wie eben schon angesprochen, geplant ist ja so ein Tax-Reporting und Stand heute ist es ja so, sagen wir mal, ich schicke dir eine Rechnung, sei es eine per E-Mail vielleicht mit einem PDF oder ich schicke dir einen Brief, so, und ich habe diesen direkten Weg von mir zu dir. Zukünftig ist es so, dass sich alle Unternehmer eine Plattform, also aktuell nach aktuellem Plan, alle Unternehmer eine Plattform suchen. Das kann die DATEV-Plattform sein, die gibt es Stand heute schon, wo man sich kostenfrei registrieren kann, gibt aber auch weitere Plattformen. Das heißt, jeder Unternehmer hat eine Plattform und ich würde dann meine Rechnungen mit meinem Rechnungsprogramm schicken und über die Plattform an dich schicken, wo du auch eine Plattform hast. Also ich schicke es dann über die Plattform an deine Plattform und darüber kannst du es wieder lesen. Das heißt, jeder hat in der Plattform einen Rechnungseingangsbereich mit seinen Eingangsrechnungen und zukünftig auch einen Rechnungsausgangsbereich. Das heißt, die Unternehmen bleiben bei ihrer Branchenlösung, bei dem gewohnten System. Es wird aber in diese Rechnungsplattform reingehangen und weitergeleitet. Und das ist so die weitere Entwicklung an der Stelle. Und das wird dann ab vermutlich 2028 so sein, dass ich eben nicht mehr diesen E-Mail-Versand habe oder den Papierversand oder andere Möglichkeiten, sondern eben über Plattformen gehe. Und das wird dann eben verpflichtend werden und dann hat jeder eben eine Plattform, der eben in dem Bereich Umsatzsteuer unterwegs ist, also als Unternehmer tätig ist. Und da kann man die Dativ-Plattform eben verwenden, weil wir sagen, wir wollen damit diesen Prozess zwischen Steuerberatungskanzlei und Mandant optimal herstellen. Und das, was du eben eingangs sagtest, Unternehmen Online bleibt aber das Verbindungsstück. Unternehmen Online ist heute das Verbindungsstück vom Mandanten zur Kanzlei und zurück. Und das bleibt aber auch in der Plattform das Verbindungsstück, weil wenn ich jetzt in der Plattform angemeldet bin, kann ich im Rechnungseingangsbereich Unternehmen Online ankoppeln. Und dann landen die Daten zukünftig auch in der Plattform und automatisch dann auch im Unternehmen Online. Na, das wird so sein, dass man aus dieser Dativ-Plattform heraus eine E-Mail-Adresse generieren kann. Zwischenlösung wäre beispielsweise eine Weiterleitung. Das heißt, diese Rechnungs-Add-Adresse könnte man weiterleiten an die Adresse der Plattform. Dann läuft diese Rechnung direkt in diese Plattform rein und wird automatisch weitergeleitet ins Unternehmen Online der Kanzlei. Voraussetzung dafür ist ein Vertrag Dativ Unternehmen Online für den Mandanten. Das ist so die Voraussetzung. Vorteil ist auch, es gibt eine Art, in der Kanzlei kennen wir das, ein Posteingangsbuch, ne, häufig früher noch manuell gemacht, wo eingetragen wurde, welche Post ist angekommen, da war ja viel digital. Das kommt dann auch in der Plattform mit rein, dass man eine Art Protokoll hat. Wann habe ich die Rechnung empfangen? Also wenn ich jetzt diesen digitalen Weg habe in dieser Plattform und mein Kunde schickt mir die Rechnung, dann kann ich dieses Protokoll auch eben immer vorzeigen und sagen, ich habe doch genau die Rechnung an dem Tag empfangen. Das ist so ein Vorteil, der sonst nicht protokolliert wird an einer Stelle. Also das wäre so der Tipp, beschäftigt euch mit dieser Dativ E-Rechnungsplattform. Wir haben auf der dativ.de/e-rechnung alle aktuellen Informationen. Es ändert sich ja viel, wir haben heute den 25. November. Also können wir vielleicht mit in die Shownotes reinnehmen, weil da gibt es viele kostenfreie Informationen für jede Zielgruppe, sei es Kanzlei, sei es Unternehmer, was ist zu tun, auch mit Leitfäden dabei, mit Checklisten, mit Informationsbroschüren. Also da haben wir wirklich alles zusammengefasst. Guckt gerne auf die Seite drauf. Und das wird dann so der nächste folgende Schritt werden. Aber erstmal sich damit zu beschäftigen, wie kann ich meine Prozesse mal hinterfragen, digitalisieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig und unabhängig von dem, wie man es später mit der Plattform regelt, auf jeden Fall ein Thema, wo man sich heute schon mit dem Thema widmen kann.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch heute über sehr viele Themen gesprochen, was hoffentlich auch interessant war und ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat, wie man wirklich in der Praxis vorgehen kann. Ich glaube, über das Thema könnten wir den ganzen Tag sprechen, wenn man uns lässt.
Ich glaube auch.
Aber ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein für das Thema E-Rechnung. Wie gesagt, alle Links, die wir heute erwähnt haben, zum Thema E-Rechnung, weitere Informationen, aber auch Analysegespräche für Mandanten. Wenn man da Hilfe braucht, guckt gerne in die Beschreibung. Da packen wir alles Mögliche nochmal mit rein zum Nachlesen. Und genau, bei Fragen meldet euch einfach jederzeit. Und ja, Daniel, sehr, sehr cool war das heute, mit dir diesen Podcast hier aufzunehmen. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall schon mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Thomas. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Bis bald und schreibt uns, wenn ihr welche Themen habt.